Liebe Gemeinde, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören den Text für diesen heutigen Sonntag. Der kommt aus dem ersten Brief des Petrus, steht auch auf den Blättern drauf. Das sind die Verse 3 bis 9 im ersten Kapitel. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde, zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Wir müssen uns mal vorstellen, wo in welcher Lage dieser Brief geschrieben wurde. Irgendwo in Kleinasien, der heutigen Türkei, versammeln sich um 90 nach Christi Geburt, also ungefähr 60 Jahre nach der Auferstehung, Christen zu einem Gottesdienst. Wieder einmal war in der Woche zuvor einer von ihnen einem strengen Verhör unterzogen worden und schließlich eingesperrt worden. Ein anderer hatte dem auf ihn ausgeübten Druck nicht mehr standhalten können und sich zur Anbetung des Kaisers zwingen lassen. Wir wissen, dass der totalitäre Staat unter dem Kaiser Domitian damals Christen verfolgt hat. Galten als Atheisten, weil sie den Staatsgötzen Verehrung verweigerten. Und viele von ihnen, die dieser Brief anspricht, sind auch Sklaven. So steht das im zweiten Kapitel, wenn man mal weiterliest. Die wurden auf Sklavenmärkten verkauft. Und auf diese Märkte sind sie geraten, weil sie entweder Schulden hatten oder Kriegsgefangene waren oder Kinder von Sklaven waren. Völlig in der Verfügungsgewalt einer anderen Person. Keine eigenständige Bewegungsfreiheit. Waren Gewalt ausgesetzt. Konnten als Sache betrachtet werden. Das waren einige und die anderen wurden einfach verfolgt, weil sie Christen waren. Diese ständigen Angriffe und Verdächtigungen, die es damals gab, und auch der Spott durch die Mitbürger, auch gegenüber den Armen in der Gemeinde und das Gefühl, aus dem bürgerlichen Leben ausgegrenzt zu sein, ja, das führte zur Resignation. Und viele begannen schon zu zweifeln an den Versprechungen der Apostel, die davon gesprochen hatten, dass nach dem Ende dieser Welt das Reich Gottes bald anbrechen würde. Verunsichert waren sie. Was ist unsere Situation? Wir leben heute nicht mehr in einer äußerlichen Verfolgungssituation. Auch wenn viele Tausende unserer Schwestern und Brüder in vielen Ländern dieser Welt täglich um ihr Leben fürchten müssen. Es ist oft so weit entfernt, dass wir das gar nicht merken, wie im Iran oder in anderen Ländern werden Christen verfolgt. Oder wir haben es im Fernsehen gesehen an Ostern in Lahore in Pakistan. Ganz radikal. Wir leben in einer anderen Lage. Im Grunde ist unser gesellschaftliches Klima eins, das den Glauben an den Auferstandenen als Kindermärchen belächelt. Gerade noch gelten lässt vielleicht als Tradition, dass man so feiert. Wir leben in einem Zeitalter des milden Zynismus, das vielen von uns, die wir uns Christen nennen, auch Mühe bereitet. Es ist ein Desinteresse, das nicht mehr mit der Kraft der Auferstehung rechnet. Kinder, der Enkel, Kinder und die Enkel der Großeltern, die den Gottesdienst besuchen, kommen nicht mehr. Es ist eine Stimmung wie ein Materialismus, der sich ausbreitet, der nur noch gelten lässt, was man messen kann oder berechnen kann. So schrumpfen unsere Gemeinden. Das ist für viele entmutigend. Jemand sagte zu mir: Also wissen Sie, ich bin ja auch Christ, aber für meinen Gott, da muss ich nicht in die Kirche. Oder jemand sagt: Wissen Sie, letztendlich ist es doch egal, was man glaubt. Letztendlich glauben wir doch alle an denselben Gott. Und wieder andere erzählen mir von furchtbaren persönlichen Erfahrungen mit der Kirche im Allgemeinen. Die fangen dann schon bei den Kreuzzügen an. Also es herrscht entweder Ahnungslosigkeit über die Gegenwart Gottes oder was es heißt, Christ zu sein, oder Gleichgültigkeit oder ein lächelnder Zynismus. Christen sind für viele unserer Zeitgenossen nicht normal. Solche, die treu unsere Gottesdienste besuchen, aufstehen am Sonntagmorgen, sagen sie: Wozu? Und ich denke, das ist auch ein wenig ernüchternd. Das können wir nicht verhehlen, schließe ich mich mit ein. Und nun steht am Beginn unseres Briefes, am Beginn des Gottesdienstes, der hier beschrieben wird in dem ersten Petrusbrief, ein Ältester auf und er rollt ein Stück Papier auseinander und beginnt zu lesen. An die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in der Provinz Asien. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Da wird sicher ein Aufatmen durch die Reihen gegangen sein. Endlich erreicht sie einen Brief, eine Nachricht von anderen Christen. Wir sind nicht allein. Es gibt im römischen Weltreich noch andere Menschen, die genauso empfinden wie wir. Ein Wort spricht die Christen besonders an: Fremdlinge. Ja, so fühlen sie sich. Fremd in der Heimat, wie Menschen, die nicht dazugehören, über die man sich lustig macht, auf die man Vorurteile abwälzt. Und ich denke, das trifft auch ein wenig auf uns zu. Dann liest der Älteste weiter: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Durch die Auferstehung Jesu Christi. Das ist eine Botschaft, die man feiern kann und die ein Ereignis beschreibt, das keiner gesehen hat. Es kam in der Lesung deutlich hervor und das kam auch hier noch einmal vor. Ihn habt ihr nicht gesehen. Und doch hat dieses Ereignis, diese Kraft, ja, hat das eine Kraft, die über die Jahrtausende sich ausgebreitet hat, denn sie hat Hoffnung gegeben über den Augenschein hinaus, über das, was man sehen kann, hinaus. Und das muss es schon sein. Weniger würde es nicht schaffen, die Gemeinden aus ihrer Lethargie zu holen. So ein wenig Aufmunterung, es wird vorbeigehen, sie sind doch auch nur Menschen, gemünzt auf die Verfolger, das reicht nicht. Es muss schon eine wirkliche Hoffnung sein. Und das ist die lebendige Hoffnung. Lebendig, weil Jesus lebendig ist, weil er mitgeht durch unsere Zeit. Und das finden wir im Neuen Testament, aber wir finden diese Botschaft, Gott, die von Gott kommt, der das Volk Israel begleitet, die finden wir auch schon im Alten Testament, im Buch Exodus 14. Dort lesen wir nämlich, dass Gott das Volk Israel aus der Sklaverei befreit hat. Und hier waren Sklaven in dieser Gemeinde, aus der Sklaverei befreit hat, in die Freiheit geführt hat, durch Mose, durch die vielen Zeichen. Und sie waren aufgebrochen, sie waren auf dem Weg. Sie hatten schon mal quasi diese Erfahrung, dass Gott hilft. Sie haben das Evangelium gehört. wie wir das Evangelium gehört haben. Ich will jetzt mal einen Moment rauspicken, der auf dem Weg stattfindet. Und zwar sind sie schon aufgebrochen und sind kurz vor dem Meer. Und sie sehen, wie die Verfolger aus Ägypten ihnen nacheilen. Und vielleicht sind auch manche von uns in so einer Lage schon einmal gehört, dass Gott uns Jesus schickt, der lebendig ist, der auferstanden ist, der unser Leben teilt, der uns vorangeht, aber selber in einer Lage, ja, die uns wie ein Rückschlag vorkommt. Und sie sagten zu Mose: Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen müsstest, damit wir in der Wüste sterben? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Das ist diese Situation. Ich denke, die ist ganz wichtig für uns, weil wir Leute sind, die die Botschaft gehört haben. Und manchmal sind wir im Zweifel und glauben, vielleicht ist es doch einfach immer so richtig, wie wir leben. Oder wenn wir uns bedrückt sehen von Krankheiten oder von Verhältnissen zwischen Menschen, die uns ganz normal vorkommen, aber die eine Heilung bedürfen, wo Verachtung ist, wo auch Hass ist, wo wir uns danach sehen, dass sich etwas ändert, wo wir vielleicht einmal davon träumen, dass wir uns versöhnen können mit Menschen, die uns äußerlich immer was Böses tun oder wir nicht wissen, warum eine Lage so verfahren ist. Ja, und dann gibt es diese Momente, wo wir denken, ja, das ist einfach so. Daran lässt sich nichts ändern. Wir haben schon mal gehört, dass Gott der Gott des Friedens ist, der Versöhnung. Wir haben es vielleicht mal gehört. Aber dann fällt man zurück. Ich denke, es ist fast wie ein Schalter, der wieder auf Null geht, wo man es dann nicht mehr glaubt. Und sagt, lass uns doch einrichten in dem Leben, was wir kennen, wo wir die Karten ausspielen, die wir haben, die Macht, die ich habe, nutze ich, auch um den anderen schlecht dastehen zu lassen. Meine Vorurteile, sie nützen mir auch, sie bestärken mich. Ach, was soll denn das Gerede von dem neuen Land Israel, das gelobte Land, oder von dem Reich des Friedens? Ja, diese Momente, die gibt es. Und in diesem Moment sagt Mose zu ihnen: Fürchtet euch nicht, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Ich finde, das ist auch so wichtig, weil es dann etwas davon sagt, dass der Glaube auch mit Gegenwind zu rechnen hat. Glaube ist nicht etwas, was man so in der Tasche trägt, wie so ein 10-Euro-Schein. Okay, ich habe ihn, kann ich was mitmachen? Nein, es ist auch ein Kampf, ein Streit. In der Bibel steht viel vom Teufel, der uns widerspricht. Aber ich denke, es sind oft auch unsere eigenen bösen Gedanken oder unsere eigene Trägheit, die uns davon abhält, wirklich damit zu rechnen, dass Gott mit uns geht, dass Jesus auferstanden ist. Und daher ist es wichtig zu wissen, dass Gott streitet für uns und das gibt uns eine Gelassenheit, die man nicht kennt, wenn man nicht von dem Auferstandenen gehört hat, die so wunderbar ist, dass man sie nur preisen kann und die nicht dazu führt, dass alles immer verständlich ist, dass unser Leben immer klar und dass man von nun an wie im Märchen lebt, wie im Schlaraffenland oder alles sich löst, sondern dass da eine Hoffnung ist, eine lebendige Hoffnung, die uns das Ziel sehen lässt. Das ist ja das, worauf es ankommt, dass wir das Ziel sehen. Und das ist das Reich Gottes, was uns Jesus verheißen hat. Und diese Hoffnung, dieses Sehen auf ihn, wo man gar nichts Äußerliches sieht, das ist das große Geschenk. Man sieht es nicht, aber man glaubt ihm doch. Das ist unser großes Geschenk. Und das Ziel, ja, das ist die große, unaussprechliche Freude, die im Himmel aufbewahrt ist für uns alle. Den Mut zu leben fanden sie damals im Blick auf diesen Herrn Jesus Christus und seinen Weg durch Leiden und Sterben hindurch in diese Herrlichkeit. Und ihm nachzufolgen heißt, den Mut haben, daran zu glauben, dass Gott für uns streitet, dass er für uns auferstanden ist. Und dann den Mut zu haben, andere Menschen zu lieben, gute Taten zu tun, auch wenn man vielleicht dafür keinen Lohn sieht oder auch wenn man dafür auch einmal leiden muss. Ja, und wir wissen, dass diese neue Art zu leben, dass die auch auf die Probe gestellt wird. In diesem Brief ist davon die Rede, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe, um uns auch zu testen, um unseren Glauben, der diese Welt überwindet, einfach auch lächerlich zu machen vor uns, von unseren eigenen Augen. Daher müssen wir wissen, dass es ja die Konfliktsituationen sind, wo sich entscheidet, wie wir uns als Christinnen und Christen verhalten. Und wo wir uns immer wieder fragen, welches Geisteskind sind wir denn? Haben wir gelernt zu vergeben? Welche Grundhaltung ist das Fundament unseres Lebens? Lassen wir uns von Gottes und Christi Geist leiten? Es ist nicht immer einfach. Und wir machen es uns auch selber untereinander schwer. Nicht nur in unserer eigenen Seele, sondern auch untereinander. Und daher gilt es, dass wir wissen, dass dieser Gang der lebendigen Hoffnung, dass es keine Hauruck-Lösung ist, die den Himmel auf Erden errichtet, jetzt oder ihn mit Gewalt erkämpft, wie wir es ja immer wieder sehen, wo die Religion pervertiert wird, im Namen von Allah oder auch, wir haben es in unserer eigenen Geschichte auch erlebt. Es geht nicht um Hauruck-Lösungen. Es geht aber auch darum, dass wir der Apathie, also der Resignation widerstehen, wo wir uns klein machen und fast schüchtern werden, von unserem Glauben zu reden. Nein, sondern es braucht auch ein wenig diese Nüchternheit, denn diese Hoffnung, die lebendige Hoffnung, sie braucht den langen Atem. Seit 2000 Jahren geht die Kirche diesen Weg und wir bekennen immer, es wird der Tag kommen, wo Jesus die Welt richten wird, wo dann die, die an ihn glauben, mit ihm in den Frieden einziehen werden. Und in der Zwischenzeit, da braucht es die Geduld. Ja, da bauen wir die Kirchen und regeln den Kindergarten, wie man den Glauben weitergibt an die Kleinen. Oder wir kümmern uns um die, die Hilfe brauchen, die besucht werden möchten. Warum? Ja, weil diese Flamme, diese Hoffnung lebendig ist. Nicht nur heute, sondern auch in Zukunft. Selma Lagerlöf sagte einmal, diese Schriftstellerin aus Schweden, man soll nicht ängstlich fragen, was wird und was kann noch kommen, sondern man soll sagen, ich bin gespannt, was Gott noch mit mir vorhat oder mit uns vorhat. Denn der Gott, den wir anbeten, er ist lebendig. Ewigkeit zu Ewigkeit und er hat die Schlüssel des Todes und der Hölle. Und er leitet uns in den Frieden, der höher ist als alle unsere Vernunft, als unsere Weisheit, die wir auch brauchen. Er bewahre uns und unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.